Jetzt ist es ganz lustig, der Rohstoffterminmarkt ist älter als der Aktienmarkt, um Gottes Willen, das ist ja Blasphemie, ne? Also die berühmten japanischen Reisbauern, ne, haben, ich glaube, im 16. Jahrhundert schon ja den Rohstoff-Futures-Markt erfunden. Nämlich so ein Bauer hat im Frühjahr...
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier bei JustETF. Und heute geht's ums Thema Rohstoffe und dazu habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Gerd Krommer, herzlich willkommen.
Freut mich auch sehr, Kia.
Sehr schön. Ja, wir haben über Gold schon geredet in einem unserer letzten Videos. Jetzt geht's um Rohstoffe. Ja, Gold wird ja auch fälschlicherweise auch immer mal als Rohstoff bewertet. Jetzt wollen wir uns aber mal um breite Rohstoffkörbe und auch mal den ein oder anderen einzelnen Rohstoff uns mal genauer anschauen. Produkte wie Kupfer, andere Basismetalle, natürlich auch Agrarrohstoffe und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Indizes. Nicht ganz so strukturiert wie bei den Aktien. Sind ja ein bisschen komplexer, kann man schon sagen. Also es ist nicht so, dass du jetzt einfach sagst, na gut, kaufe ich mir halt einfach die ganze Welt in einem ETF. Das ist eigentlich relativ egal, ob jetzt der Index vom Anbieter A oder B kommt. Am Ende ändert sich nicht so viel an den handelbaren Aktien, am Universum. Bei den Rohstoffen ist es ein Stück weit anders, denn du kannst ja nicht dir jetzt einfach eine Ladung, weiß nicht, Rohöl liefern lassen. Das geht dann halt nur über sogenannte Futures-Kontrakte, die du dann entsprechend auch über ETCs handeln kannst.
Genau, also der Rohstoffmarkt ist im Grunde genommen, wenn man sich mal den genauer anschaut, komplett anders als der Aktienmarkt. Ja. Also erstmal ist er mikroskopisch klein. Die meisten Rohstoffe werden jährlich verbraucht, ne? Also jetzt eine Aktie wird ja nicht verbraucht, ne? Also die ist da und bleibt im Grunde genommen, sofern das Unternehmen nicht Konkurs geht, dann seid ihr unbegrenzt vorhanden. Bei einem Rohstoff, es wird Aluminium oder Erdöl, Schweinebäuche, Basismetalle, Edelmetalle kann man zu Rohstoffen zählen oder auch nicht. Die werden jedes Jahr produziert, da gibt es ein bestimmtes Produktionsvolumen. Der größte Teil wird verbraucht, ne? Ja. Eingebaut in also zum Beispiel in Autos oder in andere Produkte, die dann irgendwann auf der Schrotthalde landen. Ein Teil von diesen verschrotteten Gütern wird nochmal sozusagen recycelt, da werden dann wieder Rohstoffe raus extrahiert, ne, die auch sozusagen wieder in die jährliche Produktion einfließen. Aber im Grunde genommen kannst du sagen, dass Verbrauch stattfindet. Also der Markt ist im Vergleich zum Aktienmarkt oder Anleihenmarkt oder Immobilienmarkt mikroskopisch klein. Und es gibt nicht das Konzept der Marktkapitalisierung, sondern einfach nur das, typischerweise wird das Produktionsvolumen jedes Jahr, ne, Erdgas und Erdöl sind die wichtigsten Rohstoffe nach dem Produktionsvolumen in Dollar gemessen, während jetzt zum Beispiel Aluminium oder Weizen oder Orangensaftkonzentrat, also gibt es die wildesten
Schweinebäuche.
Ja, die haben natürlich dann von ihrer jährlichen Weltproduktion einen viel, viel geringeren Anteil am gesamten Rohstoffuniversum. Du hast schon angedeutet, wie man diese, sagen wir mal so, es gibt so 25 bis 40, je nach Index, wesentliche Rohstoffe, wenn man jetzt mikroskopische Sachen, Jade und keine Ahnung was mit reinrechnen würde, wird es wahrscheinlich ein paar hundert geben. Aber die 25 bis 40 wichtigsten dem Welthandelsvolumen nach, Produktionsvolumen nach, das macht jeder Indexanbieter sozusagen anders. Die einen sagen, ich nehme, wie gerade angedeutet, jährliches Produktionsvolumen als Gewichtungskriterium. Die anderen sagen, ich die 25 wichtigsten Rohstoffe, die ich gleichgewichte. Die anderen machen so eine Kombination aus Produktions- oder Trading-Volumen, aber gecapped. Keiner darf mehr Anteil haben als 10% oder irgendwie sowas. Und dann gibt es noch viele andere Kriterien, die das Gewicht eines einzelnen Rohstoffs in so einem Rohstoffindex beeinflussen können. Und wie gesagt, jeder Indexanbieter macht es auf seine Art.
Ganz, ganz viele verschiedene Anbieter und auch ganz viele Indexkonzepte könnt ihr natürlich bei uns bei JustETF immer transparent nachschauen in unseren ETF Investment Guides. Ganz übersichtlich quasi alle Indizes und ETFs zum Thema im Überblick und natürlich auch in unserer ETF-Suche. Ja, dann ist die Frage, lohnt sich das überhaupt? Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, Rohstoffe, warum brauche ich das überhaupt im Portfolio? Wie haben sich Rohstoffe, so ein breiter Rohstoffkorb eigentlich entwickelt im Vergleich beispielsweise zur Standard-Asset-Klasse, zur Aktie?
Gutes Stichwort. Schauen wir uns mal eine Grafik an, die ich mitgebracht habe über Rohstoffe und Aktien und Inflation. In den letzten 35 Jahren, seit etwa 1991, der konkrete Startzeitpunkt hier, Februar 1991, wurde gewählt, weil auf Bloomberg die Daten für diesen berühmten Rohstoffindex, den man, glaube ich, auch als ETF kaufen kann, oder ETP, ETC, wie auch immer man sagen möchte, die beginnen auf Bloomberg halt im Februar 1991. Das ist der Grund für diesen speziellen Startzeitpunkt bis zum heutigen Zeitpunkt. Und die grüne Kurve ist die Inflation, die orangefarbene der Rohstoffindex, die hellblaue der MSCI World. Und hier kann man eigentlich schön sehen, Rohstoffe sind unglaublich volatil, gehen rauf und runter. Aber auf diese rund 35 Jahre haben sie im Endeffekt gerade eben die Inflation reingespielt, nämlich 2,9% per annum im Schnitt, während die US-Inflation, geht hier um Dollarrenditen, in diesen 35 Jahren 2,8% per annum war. Also reale nahezu Nullrendite. Man kann sagen, so in der ersten Hälfte dieses Zeitraums bis zur großen Finanzkrise 2007, 2008 liefen Rohstoffe gut. Und auch wenn man noch weiter zurückgegangen wäre, was hier nicht gezeigt wird, also vor 1991, kann man sagen, dass die Renditen von Rohstofffutures relativ nahe bei denen von der absoluten Höhe von Aktien waren. Und das kann man hier auch in der ersten Hälfte dieses Zeitraums im Grunde genommen sehen. Ne? Aber dann kam die große Finanzkrise, alles ging runter, Rohstoffe und Aktien. Erste Ernüchterung, Rohstoffe waren in der großen Finanzkrise keine
hochkorreliert.
Ja, keine Hedge, sondern sie gingen mit Aktien fast noch mehr als Aktien rapide runter. Und im Unterschied zu Aktien kam halt danach nicht mehr die große Erholung. Ja. Sondern nur noch partiell. Na klar, wenn ich jetzt einzelne Zeitfenster hier raussuche, zum Beispiel so ab 2020, da kam dann Corona-Lieferketten-Thematik und gleichzeitig auch dann die Ukraine-Thematik. Konflikte können Spikes verursachen in Rohstoffindizes, weil die Unsicherheit über die Rohstofflieferungen kurzfristig zunimmt und so weiter. Ja. Aber das hat ja alles, diese kurzfristigen Entwicklungen, Up und Down ändern nichts am langfristigen Trend. Sie sind Teil des langfristigen Trends und der ist im Grunde genommen nicht gut. Und deine Frage war, wie sieht's aus Investmentperspektive aus? Meines Erachtens nicht attraktiv. Renditen haben wir schon genannt. Rohstoffe korrelieren mit dem Aktienmarkt relativ niedrig, aber das bringt mir dann nichts, wenn die absolute Rendite so niedrig ist.
Ja.
Also einfach nur niedrige Korrelationen anzustreben, dann sollte ich in Hosenknöpfen investieren.
Ist
ne?
kein Wert an sich.
Ja, ja. Die korrelieren auch nicht mit Aktien, aber gehen halt vom Preis eher immer nur runter, real. Und wenn überhaupt, also wir haben es in einem anderen Video zu Gold, das ist eher attraktiv, weil da gibt's auch niedrige Korrelationen und die absoluten Renditen sind halt wesentlich besser als bei einem breit diversifizierten Rohstoffkorb.
Wie kommt das, dass wir hier gewissermaßen eine Zweiteilung in diesem Chart sehen? Also wir sehen wirklich quasi Anfang des Charts 90er Jahre bis hin in die Finanzkrise eigentlich ein relativ, da könnte man eigentlich sagen, ja, Rohstoffe gut, Ende der 90er nicht ganz so gut gelaufen, Dotcom-Bubble hatten wir da, Übertreibungen im Aktienmarkt, aber dann wurde er dann doch relativ gut aufgeholt. Wie erklärst du dir diese Zweiteilung dieses Charts, also dieser Entwicklung, dass man quasi eine Trennung in der Mitte hat und dann sagt, okay, also seitdem geht die Schere brutal auseinander.
Gute Frage, ja. Also in der Wissenschaft gibt es da auch so ein bisschen geteilte Meinungen, aber eine dominierende, meines Erachtens relativ häufig genannte These ist die sogenannte Financialization des Rohstoffmarktes. Und das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Was ist damit gemeint? Also ich hatte anfangs erwähnt, der Rohstoffmarkt, also wenn man sein jährliches Produktionsvolumen oder Handelsvolumen, was nicht stark unterschiedlich ist, die zwei Zahlen betrachtet und das mit der Marktkapitalisierung des globalen Aktienmarktes oder der noch größeren Marktkapitalisierung des globalen Anleihenmarktes vergleicht, dann haben wir hier also David gegen Goliath. Ne? Also Rohstoffmarkt ist sehr klein. Ne? Und da sind also als Produzenten erstmal die ganzen Rohstoffproduzenten, der berühmte japanische Reisbauer, ne? Und BHP Billiton, das ist der größte Nicht-Öl- Rohstoffproduzent der Welt, dann die Exxon Mobils und die Saudi Aramcos mit dem Erdöl und so weiter. Also die ganzen Firmen, die unterschiedliche Rohstoffe erzeugen, produzieren und dann verkaufen. Und dann gibt's die Käuferseite, also praktisch jeder auf der Welt, der Rohstoffe kauft. Und da wir nicht von Saudi Aramco direkt das Öl kaufen, sondern von einem Zwischenhändler oder mehreren Zwischenhändlern, sind die Käufer in erster Linie jetzt mal große Rohstoffhandelskonzerne. Und die interagieren mit den Produzenten. Das ist eigentlich der eigentliche Rohstoffmarkt. Ne? In den Nullerjahren, also bis zur großen Finanzkrise und eigentlich auch schon davor, kamen immer mehr, und hier muss man das Stichwort ETFs nennen oder ETPs, Investoren, Finanzinvestoren in den Rohstoffmarkt, die letzten Endes Anlegergeld in den Rohstoffmarkt reinpumpen, um solche Futures-Kontrakte anzubieten, bei denen die Anlegerseite ist die Käuferseite im Futures-Kontrakt, ne? Und das nennt man diese Financialization, dass plötzlich Finanzplayer, die eigentlich gar nichts mit Rohstoffhandel und Rohstoffverbrauch zu tun hatten, sondern Rohstoffe in erster Linie als Anlage, also als Investment sahen, das hat sozusagen von 1995 bis 2007 extrem zugenommen. Ja. In einem relativ kleinen Markt. Wenn du und ich in einen Rohstoff-Futures-ETF investieren, dann repräsentieren wir die Käuferseite. Also unser Geld wird geparkt in amerikanische Treasury-Bills, also kurzfristige Staatsanleihen. Und letzten Endes wird der ETF sozusagen, die übernimmt die Käuferseite-Position in so einem Rohstoff-Futures-Trade. Und diese Financialization, das ist also die Käuferseite, die jetzt hier die Hedge anbietet, volumensmäßig stark zugenommen hat, das wird als Hauptgrund gesehen, warum diese Gleichung hier, also praktisch in der Mitte die Kurve, natürlich ausgelöst durch die große Finanzkrise, das war eine riesige Nachfragekrise, die Weltwirtschaft schrumpfte, plötzlich Rohstoffverbrauch nahm ab, aber dann erholte sich das nicht mehr. Und ich habe lange Geschichte erzählt, aber das dürfte wahrscheinlich einer der wesentlichen Faktoren sein, dass einfach zu viele Anbieter von Preishedges in Gestalt von Rohstofffutures ETFs Investoren jetzt da sind.
Ich meine, man könnte ketzerisch auch fragen, was habe ich als Finanzinvestor eigentlich auf diesem Markt zu suchen? Man muss sich mal vorstellen, die Käufer und Verkäufer, die Händler von solchen Rohstoffen haben natürlich einen gewissen Vorteil von solchen Termingeschäften, weil sie sich auf der einen Seite Preise sichern können. Letztens gesehen bei Airlines beispielsweise sehr, sehr wichtig. Ja. Ryanair, totale Billig-Airline, für die ist es total wichtig, dass sie sich Preissicherheit für ihr Kerosin, ihr Öl sichern. Und da ist natürlich wertvoll, wenn man sich langfristig solche Kontrakte sichert und sagt, okay, wir zahlen hier genau das pro Barrel Öl oder pro Kerosineinheit und können damit auch kalkulieren für 2026. Das ist natürlich total wertvoll. Also insofern auf dieser Ebene der Realwirtschaft erschließt sich mir das. Auf der finanziellen Ebene ist dann immer die Frage, ob ich das jetzt als Privatanleger im Portfolio brauche.
Ja, also absolut. Aber es war halt so die Theorie bis vor wenigen Jahren aufgrund der historischen Zahlen, mit solchen Rohstofffutures in ETF-Gestalt oder ETP-Gestalt kann ich aktienähnliche Renditen erzielen bei niedriger Korrelation mit dem Aktienmarkt in Situationen, in denen es einen sogenannten Inflationsschock gibt, also eine Erhöhung der Inflationsrate, die überraschend kommt für alle, die jetzt nicht damit zu tun hat, dass die EZB sagt, die Inflation liegt bei 2,0, wir wollen sie aber bei 2,5 haben und wir drucken deswegen ein bisschen mehr Geld und so weiter. Inflationsschock kann sein, ja, der Dritte Weltkrieg bricht aus und alle horten Güter, dann gehen natürlich die Preise hoch.
Russland liefert keine Energie mehr oder so, das soll auch passieren.
Also solche, in so einem Inflationsschock, also eine unerwartete Erhöhung, deutliche Erhöhung der Inflationsrate, kann so ein Rohstoffinvestment, Rohstoff-Futures-Investment sehr gut sein, die gehen dann nach oben. Und das waren so die Theorie, aktienähnliche Renditen, niedrige Korrelation und auch noch Schutz vor Inflationsschocks. Und auf der Basis sind eben diese Rohstoff-ETFs dann, die wurden schon in den 90er Jahre entwickelt, aber da war es noch ganz wenig und die kamen dann immer mehr in den Markt und funktionierte ja auch bis zur großen Finanzkrise, dann kam der große Schlag sozusagen und danach funktioniert es nicht mehr, weil es einfach zu viel von diesen gab. Das ist ein Strukturwandel gewesen, den gibt's manchmal in Märkten, ne? So wie Gold einen Strukturwandel erlebte 1970, 75, weil es bis 1971 die Grundlage einer Währung war, des Dollars.
Ja.
Gab eine Goldbindung des Dollars. Man wusste jetzt nicht ganz genau, weil der amerikanische Staat nicht sagte, wie viel Goldreserven er hatte, was also das Verhältnis zwischen Geldzertifikaten und Goldbeständen war. Aber grundsätzlich gab es die Goldbindung, das wurde dann abgeschafft. Das war ein struktureller Wandel im Goldmarkt. Plötzlich war Gold ein frei handelbares Gut, dessen Preis sich nur noch frei nach Angebot und Nachfrage bildet, was vorher nicht der Fall war. Und manchmal gibt's halt in den Investmentmärkten Sehr, sehr selten der Fall, aber es kann mal vorkommen, solche Strukturveränderungen, die darauf hinauslaufen, dass die Vergangenheit dann nicht mehr repräsentativ ist für die Zukunft. Ich denke, also diese Financialization, die natürlich nicht schlagartig kam, aber über 10, 15 Jahre hinweg, das war so ein Strukturwandel.
Genau, und nach der Finanzkrise hat man ja auch eine Zeit eher niedrigerer Inflation. Ist dann tendenziell dann vielleicht auch nicht so gut, wenn man sagt, okay, Rohstoffe sind tendenziell, dienen mehr als Inflationshedge als jetzt beispielsweise Gold. Da sind Rohstoffe durchaus geeigneter.
Ja.
Jetzt muss ich aber doch die Frage stellen, okay, wir haben Strukturwandel gesehen, Strukturbruch gesehen zur Finanzkrise. Jetzt gibt es bestimmt nicht wenige Leute, die sagen, KI verändert wiederum alles, auch für Rohstoffe, weil wir brauchen ja Unmengen an Energie, um diese ganzen KI-Anwendungen ans Laufen zu bringen und am Laufen zu haben. Und das braucht riesige Investitionen, auch in Rechenzentren und so weiter und so fort.
Also was Stromerzeugung und damit natürlich Energierohstoffe, die aber Strom kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise hergestellt werden. Wie wir wissen, Atomstrom, fossile Rohstoffe oder erneuerbare Rohstoffe bzw. Energien. Klar, sehr wahrscheinlich wird KI, und es tut es ja auch schon, den Weltenergieverbrauch nach oben treiben. Aber rein theoretisch ist es wahr, dass bestimmte Rohstoffe begrenzt sind, ne? Die Menge an Kohle und Erdöl, Erdgas, die auf diesem Planeten Erde vorhanden ist, ist natürlich physisch begrenzt.
Ja.
Ganz andere Frage ist, wie viel von dieser physisch begrenzten Menge von Erdgas, Erdöl, Kohle wir tatsächlich schon abgebaut haben, schon verbraucht haben, wie viel wir wissen, wo es existiert und wie viel noch da ist, das wir noch gar nicht entdeckt haben. Ne? Oder auch Fracking, das ist zum Beispiel so eine Produktionsart für Erdöl, die vor 40, 50 Jahren überhaupt nicht vorhanden war. Also rein theoretisch vielleicht ja, aber sie war so teuer, dass sie nicht ökonomisch sinnvoll einsetzbar war. Und dann plötzlich gibt es technischen Fortschritt und der Ölpreis steigt und zack ist Fracking eine ökonomisch viable Produktionsart für Öl und so weiter. Und also lange Rede, kurzer Sinn, die Menge an fossilen Rohstoffen ist wahrscheinlich wesentlich größer, als wir glauben, weil wir unter den Ozeanen noch nicht geforscht haben. Das war bisher nicht nötig. Es gibt Leute, die sagen, Rohstoffe kann man, vielleicht jetzt nicht Erdöl, auf Asteroiden irgendwann mal in den nächsten 20 Jahren abbauen. Elon Musk glaubt daran. Sonnenenergie, wir kriegen jeden Tag gigantische Mengen, also 99,99% wird gar nicht genutzt von thermischer Energie, Sonnenenergie, die kostenlos auf die Erde abgestrahlt wird. Also wenn man das alles zusammennimmt, muss man halt einfach sagen, eine faktische, im Unterschied zu theoretische Begrenzung für Energierohstoffe gibt es nicht. Atomstrom ist auch im Grunde genommen faktisch unbegrenzt ausdehnbar. Ob wir das alles wollen, ist eine andere Frage. Und deswegen ist die Theorie, KI führt zu einer starken Erhöhung des Energieverbrauchs. Dementsprechend müssten Rohstoffpreise und Rohstoffinvestments davon profitieren, vermutlich zu einfach.
Ja, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war das gleiche Thema. Auch wieder Rohstoffmangel bzw. erhöhte Nachfrage nach Rohstoffen wegen der ganzen Renewables, erneuerbaren Energien. Da wird ganz, ganz viel Kupfer verwendet und so weiter und so fort. Hat man sicherlich kurzfristig, gab es da mal Aufwärtsbewegungen, aber langfristig war der Trend dann nicht ganz so da. Insofern wird es auch die Zukunft zeigen, aber wie du gesagt hast, ist immer die Frage, wie entwickelt sich da auch die Angebotsseite dann überhaupt?
Richtig, also es gibt zum Beispiel auch von der ökologischen Seite halt irgendwo, ja, wir sollten sorgsam und achtsam mit der Erde umgehen und hoffentlich tun wir das auch und nicht zu viele Rohstoffe verbrauchen. Aber letzten Endes der technische Fortschritt führt dazu, dass Wirtschaftswachstum immer rohstoffunintensiver, also rohstoffärmer stattfinden kann. Ne? In westlichen Ländern ist sozusagen der CO2-Ausstoß schon rückläufig. Dann kommt hinzu, dass in den nächsten 30 bis 60 Jahren sehr wahrscheinlich die Weltbevölkerung anfangen wird zu schrumpfen. Technischer Fortschritt in Verbindung mit einer schrumpfenden Weltbevölkerung wird dazu führen, dass der Rohstoffverbrauch in der langfristigen Zukunft drastisch abnehmen wird. Irgendwann mal 10, 20 Jahre vorher wird es auch schon in den Preisen für Rohstoffe erkennbar sein, ne, weil solche Dinge, die in der Zukunft geschehen werden, sind lange, lange Jahre vorher davon da schon eingepreist und so weiter. Also auf drastisch steigende Rohstoffpreise zu spekulieren als Investment ist, glaube ich, keine gute Idee.
Heißt im Umkehrschluss vermutlich, du hast keine Rohstoffe im Portfolio oder, na gut, Rohstoff-ETCs, Rohstoffprodukte?
Nein, ich war noch bis 2015, also ist auch schon 10 Jahre her, kann man auch in meinen Uraltbüchern, in den alten Auflagen nachlesen. Ich bin ein Rohstofffan, weil ich da immer noch an diese sozusagen alte Theorie von Rohstofffutures, ne, aktienähnliche Renditen, niedrige Korrelation, guter Schutz vor Inflation-Schocks geglaubt habe. Aber dann kam diese große Finanzkrise und die Theorie der Financialization, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben, und so ab 2017 wurde ich dann allmählich zum Skeptiker für Rohstoffe.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Struktur von den Rohstoff-Futures. Wir können keine Rohstoffkörbe an sich kaufen, es geht halt nicht. Es wird kein Ölfass irgendwie angeliefert, wir können das nicht annehmen, wir können das nicht lagern oder nur unter sehr hohen Kosten. Aber das heißt eben auch unter Umständen sogenannte Rollverluste am Terminmarkt. Du musst diese Kontrakte, die du dann quasi kaufst, musst du ins nächste Quartal, in die nächste Periode quasi rollen. Und das kann unter Umständen zu Rollverlusten führen, was natürlich so ein eingebauter, gut, kann auch ein Vorteil sein in gewisser Hinsicht, aber auch ein eingebauter Nachteil ist in gewisser Hinsicht bei diesen Produkten. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
Genau, sehr gerne. Ja, also mit Ausnahme von Edelmetallen kann ein normaler Anleger, du und ich, und auch nicht irgendwo der norwegische Ölfonds, der also jetzt nicht so liquiditätsbeschränkt ist wie wir beide,
so bescheidene Mittel hat,
ja, kann im Grunde genommen nicht direkt in Rohstoffe investieren, weil einfach die Transportkosten, die Lagerkosten, die Versicherungskosten zu hoch sind. Also wenn du dir jetzt, sag mal, 10 Tonnen Weizen liefern lässt, weil du jetzt glaubst, der Weizenpreis wird in den nächsten 12 Monaten stark steigen, ne? Dann musst du das irgendwo lagern. Du musst es erstmal zu dir transportieren lassen in dein Lager und dann dort Lagerkosten zahlen, Transportkosten und auch noch Versicherungskosten. Also das ist diese ganzen Kosten fressen jedwede denkbare Rendite auf, ne? Und das ist nur bei Edelmetallen ist das nicht so, weil die halt so klein und kompakt sind. Da spielen Transportkosten und Lagerkosten keine Rolle bei Gold.
Ja, klar.
Die Transportkosten relativ zu 100.000 Euro investiertes Gold sind vernachlässigbar, aber nicht bei Weizen. Und wie kann man das umgehen? Man kann das umgehen über diese sogenannten Terminkontrakte, also sozusagen einen Vertrag über die Lieferung von einer bestimmten Menge eines Rohstoffes in der Zukunft. Der Preis für diese Lieferung vom Produzenten an den Abnehmer, der wird heute schon festgelegt. Jetzt ist es ganz lustig, der Rohstoffterminmarkt ist älter als der Aktienmarkt, um Gottes Willen. Das ist ja Blasphemie, ne? Also die berühmten japanischen Reisbauern, ne, haben, ich glaube, im 16. Jahrhundert schon, oder 17. Jahrhundert, Entschuldigung, auf die Art und Weise, also ja, den Rohstoff-Futures-Markt erfunden. Ja. Nämlich so ein Bauer hat im Frühjahr Reis gesät und brauchte, du hast vorhin schon mal angedeutet, Preissicherheit für den Preis der Ernte, die erst im Herbst stattfinden würde, ne, weil er hat Saatgut und bestimmte Kosten und so weiter, und das rechnet sich nur, wenn der Verkaufspreis im Herbst eine gewisse Mindesthöhe überschreitet, ne. Er konnte jetzt mit einem Reishändler heute im Frühjahr zum Zeitpunkt der Saat konnte er vereinbaren, okay, ich liefere dir 20 Zentner Reis im Herbst und du gibst mir dafür den Preis Y, also eine feste Größe. Das wird heute vereinbart, also die Menge, die Qualität des Reises und der Preis. Aber kein Geld wird erstmal ausgetauscht, sondern die Lieferung und Bezahlung findet erst im Herbst statt, ne? Und das ist ein Futures Contract. Und wenn jetzt der Herbst kommt, also sagen wir mal 1. Oktober, Lieferung ist da, und wir haben für den Sack Reis, der Bauer kriegt 100 Yen, aber der Spotmarktpreis in diesem Moment am 1. Oktober, der ist, sagen wir mal, 110 Yen. Und den kannte ich ja im Frühjahr noch nicht, ne? Weil
Spotmarkt ist quasi dann der aktuelle Preis, ne?
Spotpreis, Kassamarkt auf Deutsch, ne? Also der Futurespreis, den wir im Februar vereinbart haben, war 100. Tatsächlich am 1. Oktober ist der Spotpreis 110, ne? Und jetzt hätte natürlich der Bauer im Nachhinein hätte sagen können, hätte besser gestanden, keinen Futures-Kontrakt, keinen Terminkontrakt abzuschließen, ne? In so einem Fall ist das für den Futures-Händler schlecht. Nee, Entschuldigung, es ist gut. Ne?
Das ist gut, ja.
Es ist gut, Entschuldigung jetzt. Und das ist eigentlich auch die Position, die der ETF-Investor einnimmt mit seinem Geld. Ne? Der kauft jetzt den Sack Reis zu 100 und kann ihn in der gleichen Sekunde zu 110 wieder verkaufen. Ne? Ja. Und das ist kein Rollverlust, sondern ein Rollgewinn. Wenn jetzt aber der Spotpreis 90 gewesen wäre am 1. Oktober, dann hätten wir den sogenannten Rollverlust gehabt. Ja. Ne? Das ist sozusagen der Unterschied zwischen dem normalen Kassamarkt, in den wir nicht investieren können, wegen der besagten Transport-, Lager- und Versicherungskosten. Wir können nur in diese Verträge, die gar nie zur Auslieferung kommen, sondern
immer gerollt werden. Zwangsläufig gerollt werden, ja, genau. Und das ist natürlich muss nicht negativ sein, aber es ist ein Unsicherheitsfaktor. Es kann die Rendite eben negativ, aber auch positiv beeinflussen. Genau. Und
wenn, sagen wir mal, langfristig irgendwo so eine Art Knappheitssituation da ist, dann führt das tendenziell dazu, dass es eben positive Gewinne gibt. Und wenn langfristig eher sozusagen der Markt ein Überangebot hat, dann könnte es eher zu den berühmten Rollverlusten, Contango nennt sich das in der Fachsprache, kommen. Spielen aber noch viele, viele andere Dinge da eine Rolle. Das Zinsniveau spielt eine Rolle und die Erwartung der nächsten Ernte nächstes Jahr und technischer Fortschritt und tausend andere Sachen, auch geopolitische Unsicherheit, Inflation. Deswegen kann sich der Rohstoff-Futures-Markt, und das ist der einzige, in den wir investieren können, ganz anders entwickeln als der Spotmarkt. Ja, aber auch im Spotmarkt ist es so, dass die Rohstoffpreise, wenn man die Preise für so einen gemischten Rohstoffkorb in den letzten 200 Jahren betrachten, Spotpreise, nicht Rohstofffutures, und dann die Inflation abziehen, dann kommt eine sehr niedrige Zahl raus. Also die Rohstoffpreise in den letzten 200 Jahren eines gemischten Rohstoffkorbes nur marginal über der Inflation, also mit anderen Worten real nur zwischen 0% und 1% per annum.
Ja, das heißt, glaube ich, Rohstoffe im Portfolio kann man machen, wenn man sagt, man glaubt da an diesen inflationsschützenden Effekt von Rohstoffen, wenn dann wirklich breit gestreut, nicht auf einzelne Rohstoffe wetten. Aber dann ist auch die Frage, ob man das nicht eher vielleicht mit einer Goldbeimischung abbilden kann, um eine gewisse Korrelation oder eine gewisse risikodämpfende Wirkung im Aktienportfolio zu erreichen.
Richtig, und eine nicht ausgesprochene Annahme, die jetzt unserem ganzen Gespräch zugrunde lag, oder zumindest meinen Aussagen, ist natürlich, dass es niemand gibt, der zuverlässig genug Rohstoffpreise prognostizieren kann, um damit auf der Basis dieser Prognosen Geld zu verdienen. Wenn ich es könnte, ne, dann würde natürlich die langfristige Nullrendite keine große Rolle spielen, weil ich sozusagen
kurz... Du wirst immer, wann du ein- und aussteigen müsstest. Aber dann würdest du auch nicht hier sitzen, das wäre auch... Auch schade eigentlich. Insofern vielen Dank wieder für deine Zeit, lieber Gerd. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.